Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Frank Meyer ist mein Name. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur, die kommt heute live vom Internationalen Literaturfestival Berlin. Im Moment ist es hier ganz still, weil die jungen Leserinnen und Leser, die ja heute Vormittag unterwegs sind, gerade alle in Lesung verschwunden sind. Vielleicht hören wir nachher noch mehr von ihnen. Wir werden hier unter anderem in dieser Sendung den amerikanisch-ukrainischen Dichter Ilya Kaminski zu Gast haben. Und der schreibt in einem seiner Gedichte Sätze, die einem gerade in dieser Zeit besonders unter die Haut gehen. Das sind die Sätze: Im Land des Geldes, unserem großartigen Land des Geldes, lebten wir, vergib uns, glücklich während des Krieges. Der Krieg, der russische Krieg gegen die Ukraine, der prägt diese Ausgabe des Literaturfestivals ganz besonders. Wie schreiben Sie über diesen Krieg? Darüber spreche ich gleich mit zwei Autorinnen aus der Ukraine, mit Jewgenia Berle-Russets und Katerina Mischenko. Und zu diesem Krieg gehört wie zu allen anderen auch die Flucht vor dem Krieg. Der kanadische Journalist Matthew Aikens ist gemeinsam mit einem afghanischen Freund geflohen auf dem Landweg von Afghanistan bis nach Griechenland. Auch er ist zu Gast in dieser Lesart mit seinem Buch über diese Flucht. In den letzten Monaten haben Sie vielleicht in Zeitungen oder Radiosendern Auszüge aus Tagebüchern von Jewgenia Berle-Russets aus Kiew gehört oder gelesen. Jetzt ist ihr Tagebuch als Buch bei uns erschienen und die Schriftstellerin und Fotografin ist jetzt bei uns. Jewgenia Berle-Russets, seien Sie herzlich willkommen.
Danke sehr für die Einladung.
Und bei uns ist auch die Verlegerin, Autorin, Kuratorin Katerina Mischenko. Sie schreibt in einem Blog über den Krieg in der Ukraine. Frau Mischenko, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Ihr Tagebuch aus Kiew, Frau Berle-Russets, das haben Sie ja, also der erste Eintrag oder einer der ersten Einträge, der beginnt mitten im Schock der ersten Angriffe, am ersten Tag der Angriffswelle des russischen Krieges gegen die Ukraine. Was hat denn da den Anstoß gegeben, dass Sie dachten, auch inmitten dieses schockhaften Ereignisses, dass Sie dachten, ich schreibe jetzt ein Tagebuch über diese Zeit?
Ja, danke für die Frage. Ich war eingeladen bei Spiegel und bei mehreren Radios, Zeitungen Kommentare zu geben über den ersten Tag. Ich sollte auch vielleicht einen analytischen Text schreiben und dann der Redakteur von Spiegel hat vorgeschlagen, versuchen Sie doch auf Deutsch einfach zu formulieren, was Sie umgibt. Und ich entschied zu versuchen und in diesem Moment, an diesem ersten Tag, am Abend, es war eigentlich befreiend zu beschreiben, was ich erlebt habe und so hat es begonnen.
Mir ging es auch so beim Lesen jetzt, dass ich nochmal zurückgekehrt bin in diesen Schock des Anfangs. Man hat es ja bis zu diesem Tag kaum für möglich gehalten, dass Russland ihr Land tatsächlich angreift. Und Sie halten dann gleich an diesem ersten Tag fest, dass zwei Kinder gestorben sind unter den Beschüssen in der Oblast Cherson und dass insgesamt 57 Menschen an diesem Tag im Krieg ums Leben gekommen sind. Sie schreiben dazu, ich spürte eine Wut auf die ganze Welt an diesem ersten Tag. Ist bei Ihnen diese Wut bis jetzt da?
Es war ein Gefühl, es war ein Moment, wo es mich übergriffen hat. Ich denke nicht, dass in diesem Zustand man überhaupt leben kann. Aber ich denke, dass etwas fehlt an der internationalen Politik, dass diese internationale Sicherheitsregeln auf diese Weise gebrochen wurden, dass dieser Krieg überhaupt anfangen konnte. Und dieser Gedanke ist mit mir. Ich denke, nachdem wir diesen Krieg beenden, wir sollen etwas Neues entdecken, neue Sicherheitsmaßnahmen, etwas, was wirklich solche Katastrophen verhindern wird in der Zukunft.
Katerina Mischenko, Sie waren, soweit ich weiß, an diesem Tag beim Beginn des Krieges auch in Kiew mit Ihrer Familie. Diese Wut, über die wir gerade gesprochen haben, war die bei Ihnen auch da, wenn Sie sich zurückerinnern an diesen ersten Tag?
Die Wut war nicht da, aber die Überraschung war da, dass wir schon irgendwie vergraben oder begraben sind. Ich war am ersten Abend in der Nacht eigentlich schon, fast um Mitternacht, bei einer TV-Sendung. Und da wurde schon so eine Fehlerbesprechung initiiert, was haben wir falsch gemacht, was haben wir bei Russland übersehen, dass jetzt die Ukraine quasi schon verloren ist. Also wir waren schon irgendwie nicht mehr relevant als diejenigen, die kämpfen, die etwas sagen. Also wir können natürlich berichten, wie alles schrecklich ist in unserem Land, aber das dient nur zu einer Art Illustration, was war falsch an Sicherheitspolitik.
Aber das, um das kurz zu erklären, dass Sie waren in eine Fernsehsendung im deutschen Fernsehen eingeladen an diesem Abend.
Ja, genau. Um einfach zu berichten aus Kiew, aber nicht um gemeinsam zu sprechen, was machen wir jetzt eigentlich? Also bei dieser Frage, was machen wir jetzt, war die Ukraine nicht mehr da. Also die Ukraine war als so eine Projektion für eigene Fehler gesehen. Ja, und das hat mich wahrscheinlich am ersten Tag enttäuscht, an diesem Abend. Und ich war auch unglaublich müde. Ja, natürlich auch im Schock, natürlich auch verzweifelt und wusste gar nicht, wie es weiterhin geht. Aber ich denke, diejenigen, die in sicheren Ländern in dem Moment waren, sie konnten sich doch die Gedanken machen, wie kann man die Ukraine jetzt beschützen und die Menschen beschützen und nicht nur an sich selbst denken, was haben wir denn falsch gemacht und so.
Für Ihr Tagebuch, wie es jetzt publiziert ist, da haben Sie einen Text an den Anfang gesetzt, Frau Belorussets, wo Sie noch mal einen Schritt zurückgehen in den März 2014, also in den eigentlichen Beginn des Krieges, als Russland die Krim annektiert hat und den Osten der Ukraine angegriffen hat. Sie sind dann im Oktober in den Donbass gefahren und haben sich das vor Ort selbst angesehen. Wie hat das auf Sie gewirkt, diese erste tatsächlich auch leibliche Begegnung mit dem Krieg im Oktober 2014?
Im Oktober 2014 wusste ich überhaupt nicht, was der Krieg ist. Ich hatte vor, nach Donbass zu fahren, weil mich die Nachrichten beunruhigten und weil ich das Bild hasste, das von russischen Propaganda eigentlich gemalt wurde über Donbass. Und ich wollte diese Gegenden besuchen, ohne zu verstehen, auf welche Weise man überhaupt die Situation da, die Menschenrechte da, ja, in diesem Krieg behandelt und auf welche Weise die Realität sich verändert hat. Und ich bin mit einem Menschenrechtler gefahren in Richtung Debaltseve, eine belagerte Stadt. Und auf diesem Weg empfand ich mit jedem Meter, mit jedem Schritt, wie eigentlich darüber schreibe ich auch. Und das ist eine sehr beunruhigende Erfahrung, wie eigentlich meine eigenen Rechte verschwinden. Ich sah brennende Fragmente des Grases, brennende Felder, und es wurde klar, dass diese Stellen betroffen wurden. Wir fuhren an zerschossenen Autos vorbei und mein Freund, der Fahrer, wurde nervöser und nervöser, und er meinte, ich darf nicht fotografieren, weil es können Snipers auf dem Weg sein und sie sehen wie blitzt Objektiv und können schießen. Vielleicht das war auch nur ein panischer Gedanke. Aber es war so, als ob ich eine absolut verfremdete Gegend besucht habe, als ob mein Land etwas anderes geworden ist. Und eigentlich bis jetzt denke ich weiterhin, was macht mit der Gegend, mit der Stadt, der Krieg, weil das Leben läuft doch dort weiter. Es leben da Menschen in allen diesen Situationen, sogar in den Mariupol heutzutage leben Menschen in besetzten Gebiet, kontrolliert von Militärs. Jede Sekunde können die Menschen da verhaftet werden, gefoltert werden. Sie können verschwinden, ohne dass jemand um sie fragt. Weil es gibt überhaupt keine Regeln in diesen Regionen, keine Regeln des Lebens. Und in den Regionen, die an den Krieg grenzten, in den ukrainischen Regionen, auf der ukrainischen Seite, ja, das Leben dort, das war für mich eine riesige Entdeckung. Und ich versuchte und versuche vielleicht immer wieder darüber zu schreiben oder zu sprechen, was mit jemandem passiert, der plötzlich eigentlich irgendwohin fährt, ohne zu fahren. Also den Ort, wo er geboren oder sie geboren ist, verlässt, ohne es zu verlassen, weil alles, es ist wie ein anderes Land, alles verändert sich.
Frau Mischenko, Sie haben, soweit ich weiß, ein bisschen gelesen, auch in dem Tagebuch von Jewgenia Belorussets. Gab es da Stellen, die sich Ihnen besonders eingeprägt haben, die Sie besonders beeindruckt haben?
Ich würde eher fragen, Katja hat meine sehr große fotografische Serie über Donbass gesehen, die ich damals in Kiew ausgestellt habe, über die Bergwerke von Donbass, genau über diese erste meine Reise. Und ich denke, wir haben ziemlich intensiv damals uns oder ausgetauscht darüber. Und eher, was denkst du über diese Versuche, darüber zu sprechen? Oder was ist für dich, was bedeutet für dich diese Gegend, diese Region und Arbeit in diesen Umständen?
Fotografische Arbeiten jetzt aus Kiew vor allem gehören ja auch zu Ihrem neuen Buch, aber
ja, ich habe an ersten Tagen sehr viel an Donbass gedacht und mir auch vorgeworfen, dass ich mich wenig damit auseinandergesetzt habe in dieser Zeit. Ich glaube, es ging vielen Ukrainern und Ukrainerinnen so, die plötzlich verstanden haben, was das heißt, erzwungen und schnell die eigene Stadt verlassen zu müssen und so weiter. Wobei ich dann später geguckt habe, was habe ich in diesen Jahren geschrieben. Es ging immer um den Krieg, aber irgendwie hatte ich doch das Gefühl, man sollte mehr und mehr darüber sprechen, immer wieder das diskutieren, damit der Krieg präsenter ist, auch im internationalen Kontext natürlich und bei uns zu Hause. Und ich würde mir jetzt gerne nochmal diese Serie von Jewgenias Bildern ansehen, denn ich denke, man hat heute schon eine andere Perspektive, wahrscheinlich auch einen anderen Blick, denn es ist jetzt auch im gewissen Sinne eine Zeit, also davor, vor dieser Katastrophe. Und dann können wir, glaube ich, an den Bildern jetzt mehr Vorgeschichte sehen, mehr Details, die uns das Verständnis vermitteln, was wir heute haben, was heute passiert.
Ich habe sehr viel nachgedacht, was Donbass angeht. Am ersten Tagen des Krieges, dass der Krieg, die russische Aggression, die Ukraine sehr stark geteilt hat. Weil die Ukrainer, die mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun haben, es schien sehr lange, dass es gibt ein Missverständnis der Erfahrung. Weil die Menschen von Donbass, die Krieg erlebt haben, haben Kiewer, Menschen aus Lviv und aus anderen Gegenden sehr oft vorgeworfen, dass sie überhaupt keine echte Empathie entwickeln können, weil sie überhaupt nicht diese Erfahrung gemacht hatten. Und am ersten Tag des Krieges und zweiten, ich hatte so eine komische, vielleicht absurde Idee, dass dieser Krieg plötzlich uns wirklich vereint in dem Sinne, dass wir alle diese schreckliche Erfahrung eigentlich teilen und es gibt nicht irgendwelche für Folter ausgewählte Regionen, sondern wir alle können verstehen, was bedeutet zu bleiben in einer Region, die besetzt ist, aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen privaten Gründen. Es bedeutet kein Verrat, es ist einfach eine persönliche Wahl. Und ich denke, das kann diese Teilung der Erfahrung kann eine sehr gute Grundlage werden nach dem Krieg, um dieses Land eigentlich zu vereinen und gemeinsam nachzudenken darüber, was passiert ist, über diese ganzen Jahre.
Diese Erfahrung haben Sie ja auch aufgenommen in Ihr Tagebuch, Frau Belorussets. Ich würde gerne noch Ihren Blog ansprechen, Frau Mischenko. Es gibt einen Blog-Eintrag von Ihnen, da ist Vernichtungskrieg überschrieben und da erzählen Sie von einem Traum, dass Sie geträumt haben von einer Schlange im Himbeergarten Ihrer Großeltern und dabei ist Ihnen ein Gedicht von Paul Celan in den Sinn gekommen, seine Todesfuge. Und in dem Zusammenhang denken Sie danach über das deutsche Wort Vernichtungskrieg und darüber, dass Sie jetzt als Ukrainerin zu den von der russischen Politik definierten sogenannten Untermenschen gehören. Was löst das denn in Ihnen aus, dieser Gedankengang?
Ja, das war der Gedankengang vom ersten Tag. Das, was Evgenia angesprochen hat, dass jeder Mensch das Ziel sein kann in diesem Krieg. Und dass die Begründung dieser gezielten Tötung oder nicht gezielten, aber doch gezielten, ist dieses Existenzrecht für die Ukrainer und Ukrainerinnen. Wenn sie sich als Ukrainer definieren wollen, also das heißt in diesem Land leben und nicht in Besetzung sein möchten oder nicht nach Russland flüchten oder irgendwo anders, dann sind sie das Ziel. Und sich selbst als Ziel zu fühlen, das war für mich eine neue Erfahrung. Egal welche politische Position ich habe oder vertrete, egal welche Sprache ich spreche, egal ob ich Frau, Mann bin, Mutter oder weiß ich nicht, Tochter, also ich bin Ukrainerin, ich lebe hier und das heißt, ich kann sterben. Es ist so gedacht, das ist die Idee. Und diesen Hass habe ich auch vor dem Beginn der Invasion gespürt in dieser Rede von Putin vom 21. Februar. Da war klar, dass uns unsere Existenz, unsere bürgerliche Existenz oder staatliche geschenkt wurde von Lenin angeblich. Deshalb kann sie jetzt auch ganz einfach von Russland genommen werden. Also diese Art von Hass und Objektivierung hat mich schon damals ziemlich unruhig gemacht. Aber das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem Moment, wo alles schon explodiert und wo man weiß, dass die Drohung ganz physisch geworden ist, nicht mehr.
Sie greifen das auch auf, Frau Bielorussetz, in Ihrem Buch und schreiben, dass Krieg eigentlich ein Wort ist, was nicht ausreicht, um das zu beschreiben, was passiert in der Ukraine. In Ihrem Tagebuch Anfang des Krieges, Tagebücher aus Kiew, das Buch ist jetzt im Verlag Mattes und Seitz erschienen und den Blog von Katharina Mischenko können Sie auf den Seiten der Deutschen Klassikstiftung lesen. Haben Sie beide ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Deutschlandfunk Kultur, die Sendung Lesart. Wir senden heute live vom Internationalen Literaturfestival Berlin aus dem Haus der Berliner Festspiele. Und wir haben jetzt den Dichter Ilja Kaminski bei uns. Er wurde in Odessa geboren. 1993 haben seine Eltern mit ihm Odessa verlassen. Und die Familie ist in die USA gegangen, auch wegen antisemitischer Anfeindung in der Sowjetunion. Jetzt ist er hier bei uns, Ilja Kaminski. Seien Sie herzlich willkommen.
Thank you for having me here.
Als der russische Angriff auf die Ukraine begonnen hat, da gingen Zeilen aus einem ihrer Gedichte durch die sozialen Medien, in den USA vor allem. Ich lese die Verse mal kurz vor. In der Straße des Geldes, in der Stadt des Geldes, im Land des Geldes, unserem großartigen Land des Geldes, lebten wir, vergib uns, glücklich während des Krieges. Das sind Zeilen aus Ihrem Gedichtband Republik der Taubheit. 2019 ist der erschienen in den USA. Was hatten Sie denn für einen Krieg im Sinn, als Sie diese Zeilen geschrieben haben?
Ich glaube, diese Frage gilt es im Kontext zu sehen. Diese Republik der Taubheit ist eine Märchenerzählung in Versen, ein junges Kind, ein taubes Kind wird durch einen Polizisten erschossen. Wir lebten glücklich während des Krieges, während des US-Krieges gegen den Irak geschrieben. Das war 2014. Und auch während dieses Krieges Russlands im Jahr 2014. Denn damals bereits begann der russische Krieg gegen die Ukraine.
Und dieses Vergib uns aus diesen Zeilen, das werden ja viele ergänzen zu Vergib uns unsere Schuld. Was ist das für eine Schuld, die Sie da ansprechen in diesem Gedicht?
Das Gedicht ist keine Erklärung. Das Gedicht ist eine Warnung. Das Gedicht ist eine Art Beschwörung, ein Zaubervers. Es geht in Gedichten nicht um Informationen. Es geht nicht um ein bestimmtes Ereignis. Das Gedicht ist ein Ereignis an und für sich. Ich denke also nicht, dass es einen konkreten Bezug oder eine konkrete Information gibt in der Dichtung. Wenn ich aber die Frage beantworten sollte, ganz schroff gesagt, welche Art Sünde? Es ist keine Schuld, sondern mehr eine Grundverfasstheit. Als Menschen, wir wissen das, diese Grundverfasstheit, dass wir eben Ungerechtigkeit und Verbrechen miterleben und nichts tun.
Wenn wir ein bisschen eintauchen in Ihren Gedichtband Republik der Taubheit, das spielt in einer fiktiven Stadt, Wasenka heißt die bei Ihnen. Die Stadt ist von einer Armee besetzt und da gibt es, Sie haben das gerade schon angesprochen, es gibt eine Puppentheatervorführung und da erschießen ein Soldat, einen gehörlosen Jungen und aus Protest verstummen dann alle Bewohner dieser Stadt und sprechen nicht mehr mit den Soldaten, die die Stadt besetzt halten. Jetzt ist ja Protest meistens laut und es kommt gerade auf die Lautstärke an. Wie kam es, dass Sie gerade die Stille, das Verstummen zu einer Form des Protests gemacht haben?
Es gibt viele Antworten auf diese Frage. Das Schweigen ist auch eine Metapher, die manchmal funktioniert, manchmal nicht. Es gibt sehr viele Arten des Schweigens, das Schweigen Gottes. Einige Philosophen sprechen von diesem Schweigen. Es kann aber auch eine Sprachlosigkeit im Alltag sein, zum Beispiel angesichts einer Ungerechtigkeit. Es kann aber auch eine Chiffre für das tiefe Einverständnis zwischen Liebenden sein. Schweigen ist also eine sehr vielfältige Erscheinung. Wenn Sie mir vielleicht sagen, welche Antwort Ihnen am besten zusagt, dann kann ich das noch näher ausführen.
Ich habe ehrlich gesagt bei diesem Verstummen natürlich jetzt auch denken müssen an die Ukraine, an das Ukrainisch sprechen der Bewohnerinnen und Bewohner der Ukraine, die ja alle auch Russisch sprechen, aber die nicht mehr Russisch sprechen wollen, um nicht in der Sprache der Besatzer zu sprechen, der Angreifer zu sprechen, sondern in ihrer Sprache Ukrainisch sprechen. Gibt es da für Sie eine Parallele zu Ihrem, genau, die ist dieses Verstummen, ist das verwandt mit dem Ukrainisch sprechen?
Ich muss zunächst mal erinnern, 40 Millionen Menschen leben in der Ukraine. Ich kann nur für mich selbst sprechen, nämlich für einen Menschen. Natürlich wird das Land derzeit angegriffen. Viele Freunde, viele Autoren ziehen das in Zweifel. Warum schreibe ich das eigentlich? Warum schreibe ich? Aber ich muss sagen, dieses Buch habe ich ja sehr viel früher begonnen. 2014, Iladiessa Boris Husons, mein Freund, der Dichter, der lebt in der russisch besetzten Krim. Ich werde hier niemanden belehren, in welcher Sprache Sie zu sprechen haben. Viele waren schockiert und dachten, wie kann er so etwas sagen? Heute aber ist das wirklich allgemeine Meinung, dass sie sagen, ich werde jetzt nur noch Ukrainisch sprechen. Ob nun mein Schreiben das widerspiegelt? Ja, sicherlich, zu einem großen Teil ja. Aber ich möchte mich hier nicht als Sprachrohr für irgendeine Bewegung oder für irgendeine politische Richtung ausgeben. Dichtung ist keine Erläuterung, keine Illustration eines bestimmten Momentes. Sie lebt in einem Augenblick. Wenn man nicht aufpasst auf diese Dringlichkeit des Moments, dann wird Dichtung zur reinen Dekoration. Also in der Dichtung fassen wir das Dringliche eines Augenblicks. In der Dichtung treten wir aber auch aus der journalistischen Perspektive heraus. Was mich interessiert, Was mich interessiert an der Dichtung, ist das Ekstatische, das Heraustreten, das uns zurückführt auf das wir überhaupt tun, beginnend bei der Sprache. Übrigens, ja, kann man immer fragen, welche Sprache spricht man am liebsten? Nehmen wir zum ein deutscher Schriftsteller wie Kafka. Also Kafka hat ja gesagt, jedes Schreiben, jede Dichtung ist nur eine ärmliche Übersetzung. Das ist das metaphysische Schweigen. Ich glaube also, Schweigen ist Teil unseres Gespräches. Das russische Reich ist ein Reich. Der Reichsgedanke ist etwas Übles und das wissen wir jetzt.
Übrigens, die Stimme, die Sie immer im Hintergrund hören, während ich hier Fragen stelle, ist die Stimme von Johannes Hampel, der unter anderem meine Fragen übersetzt und der das, was Ilja Kaminski sagt, hier für uns übersetzt. Herr Kaminski, Sie haben gerade von den Momenten gesprochen, auch von ekstatischen Momenten. Und wenn ich mal einen Moment herausgreife aus Ihrem Gedicht, ich will noch mal einen Vers vorlesen, der lautet: Sie schießen, während eine Gruppe von Frauen flieht, in den geblähten Nüstern der Suchscheinwerfer. Wenn wir dieses Bild einmal nehmen, können Sie uns erzählen, wo Sie zum Beispiel dieses Bild gefunden haben für Ihr Gedicht?
Again, I will have to step aside a little bit.
Auch hier muss ich wieder etwas zur Seite treten und eine größere Frage stellen. Was ist eigentlich die Beziehung zwischen einem Dichter und einem dichterischen Kunstgriff, nämlich einer Metapher? Eine Metapher ist meiner Meinung nach eine Zusammenfügung, eine Collage zwischen einem Bild und einem abstrakten Begriff. Eine Abstraktion bedeutet auch eine Besessenheit durch eine größere Frage. Was bedeutet es, überhaupt in der Welt zu sein? Wie können wir das Unbeschreibliche beschreiben? Warum verwende ich das? Sie nennen das Metapher, manche nennen meine Dichtung Surrealismus, andere sagen magischer Realismus. Ich würde also fragen, warum verwende ich eigentlich diesen poetischen Kunstgriff? Die Frage kann man überhaupt stellen, warum? Und die Antwort darauf ist, es gibt bestimmte Situationen im Leben, die sind unbeschreibbar. Wie kann man den Schrecken, das Schauerliche beschreiben? Und wir wissen es nicht, wie etwas zu beschreiben ist. Es ist unlogisch. Und dann greifen wir zu diesen dichterischen Metaphern, zu etwas Unlogischem, zu bildlicher Sprache. Die werden dann so nützlich, denn die führen uns an Antworten auf Fragen heran, die eigentlich in Zeiten des Schreckens nicht beantwortet werden können. Nur durch die Verwendung der Metapher kann ich damit überhaupt umgehen. Wenn ich keine Metapher nutzte, dann würde ich eine allzu holzschnittartige Antwort auf eine schwere Frage liefern.
Dann danke ich Ihnen sehr für diesen Ausflug in das Reich der Dichtung und der Metaphern. Ilja Kaminski hat das Buch Republik der Taubheit geschrieben, den Gedichtband. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Anja Kampmann und ist bei uns im Hansa Verlag erschienen mit 112 Seiten. 22 € ist der Preis. Vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you for joining us. Wir reden jetzt über ein wirklich außergewöhnliches Schreib- und auch Lebensprojekt, über das Buch Die Nackten fürchten kein Wasser von Matthew Akins. Er stammt aus Kanada, arbeitet als Reporter unter anderem für das New York Times Magazine. Für seine Reportagen wurde er auch mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Seit mehr als 14 Jahren berichtet er aus Zentralasien und vor allem aus Afghanistan. Jetzt ist er hier bei uns. Seien Sie willkommen, Matthew Akins.
Thank you for having me.
Und was ich meine mit Ihrer außergewöhnlichen Geschichte, Sie haben sich selbst zum Flüchtling gemacht. Sie sind gemeinsam mit Ihrem Freund Omar aus Afghanistan geflohen, bis nach Griechenland auf dem Landweg, haben sich dabei selbst als Afghane ausgegeben und darüber Ihr Buch geschrieben. Sie haben sich 2016 mit Omar auf den Weg gemacht. Vielleicht können Sie uns erst mal erzählen, was Sie vorher mit ihm verbunden hat.
Omar war einer der ersten Freunde, die ich in Afghanistan nach meiner Ankunft 2008 gewonnen habe. Er war Dolmetscher für mich, für das internationale Militär, ehe ich dort eintraf. Dann begann er mit Journalisten zu arbeiten. Er wollte dann aus seinem Land fliehen, weil die Situation immer schlimmer wurde. Er hat einige Visa-Anträge gestellt, welche die Amerikaner ehemaligen Angestellten in Aussicht stellten. Er wurde 2014 abgelehnt, wegen fehlender Dokumente. Das war genau diese Krise im östlichen Mittelmeer, als mehr als 1 Million Flüchtlinge über das Meer zogen, wohl die größte Flüchtlingsbewegung in jener Zeit. Dann gab es die Situation in Afghanistan. Er hat dann diese Menschenschmuggler angesprochen. Er hat gesagt, lieber begebe ich mich in die Hände dieser Schleuser, statt dass ich selbst gekidnappt werde.
Und warum haben Sie sich entschieden, ihn zu begleiten auf dieser gefährlichen Reise?
Es gibt keinen Ersatz für das direkte Miterleben, insbesondere als Journalist. Das ist unsere Aufgabe. Mir schien das eine wichtige Geschichte. Das rechtfertigte auch einige der Risiken. Das hat uns zu Wüsten geführt, über Gebirge. Wir sahen uns im Angesicht von Menschenschiebern, von Grenzpolizisten. Aber das lohnte sich, dieses Risiko einzugehen.
Und Sie haben sich dabei selbst als Afghane ausgegeben. Wie ging das überhaupt, als Kanadier sich zum Bürger Afghanistans zu machen?
Nun, wie viele Kanadier waren meine Eltern aus unterschiedlichen Ländern? Mein Vater hatte europäischen Hintergrund, meine Mutter war Japanerin. Während des Zweiten Weltkrieges waren sie feindliche Ausländer. Sie sind dann in Lager geschoben worden. Ich schaue ein bisschen wie ein Afghane aus. Ich habe Dari auch fließend gelernt. Ich schaue irgendwie aus wie ein Afghane. Ich musste mich häufig auch als Afghane ausgeben, aufgrund der eigenen Sicherheit. Aber das war schon eine andere Größenordnung, wenn man sich über Monate hinweg plötzlich als Afghane ausgibt.
Es ist ja natürlich bekannt, dass das eine gefährliche Reise ist, auf dem Landweg, sich da auf den Weg zu machen. Hatten Sie nicht auch Angst, selbst in Gefahr zu kommen auf dieser Reise?
Yes, I was afraid.
Natürlich hatte ich Angst. Aber zugleich war ich ja schon daran gewöhnt, in Ländern wie Afghanistan, Syrien, Irak, im Jemen, während der Luftschläge, also das habe ich alles schon erlebt. Diese oder jene Situationen waren viel gefährlicher. Das ist ja auch der Grund, weshalb Menschen diese äußerst gefährliche Route auf sich nehmen, weil sie zu Hause eben noch viel gefährlicher leben.
Wobei Sie berichten zum Beispiel von einer Überfahrt aus der Türkei nach Griechenland in einem überfüllten Schlauchboot, und unterwegs werden Sie von einem Boot der türkischen Küstenwache gerammt, die Ihr Boot damit zum Umkehren zwingen wollen. Sind das nicht Situationen, wo Sie in Zweifeln kamen, ob das eine richtige Entscheidung war, auf diese Reise zu gehen?
Ich würde sagen, da, wo ich mir am meisten den Kopf zerbrach, war kurz vorher, als wir von dieser Unterkunft an den Strand gefahren wurden, hineingequetscht wurden durch die Menschenschlepper, diese Schmuggler. Bekam es mit der Angst zu tun. Sie ließen uns in dem abgeschlossenen LKW zurück, denn sie schlugen sich in die Büsche. Und es war ganz schwer für uns zu atmen. Ich dachte gerade dann an diese schreckliche Begebenheit, wo im Vorsommer mehr als 40 Menschen erstickt waren. Ich hatte darüber gelesen und dann habe ich gesagt, genau das soll mir nicht passieren. Und das war der Moment, wo ich anfing, Angst zu haben. Natürlich, dann sind die Schmuggler zurückgekommen, haben uns rausgelassen. Mitten in der Nacht haben wir dann dieses Schlauchboot betreten und dann haben wir es auch geschafft. Das war aber nicht mehr so gefährlich.
Ihr Text ist eine sehr literarische Reportage mit vielen Dialogen, mit sehr eindrücklichen Beschreibungen. Haben Sie denn schon während der Reise in irgendeiner Form an diesem Buch arbeiten können?
Tja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie soll ich da Notizen machen während dieser Reise? Ich brauchte mir aber keine Gedanken zu machen. Also alle diese Afghanen sind die ganze Zeit auf Facebook, auf WhatsApp. Mehr als 60.000 Wörter an Notizen konnte ich da mit mir nehmen. Das konnte ich dann also für das Buch verwenden. Ich wollte die Alltagssprache, die Witze, die Lieder aufnehmen. Sufi-Gedichte, Jahrtausende alte Dichtungen, die sprechen von der Liebe zum Leben, Leben als eine Form des Exils. Ich wollte deshalb auf verschiedenen Sprachebenen arbeiten.
Und wie haben Sie das Buch dann danach weiterentwickelt? Es gehört auch ein sehr langes Literaturverzeichnis zu Ihrem Buch. Also es war auch eine Reise durch viele andere Bücher, die Sie für dieses Buch gelesen haben.
It was absolutely.
Genau so war es. Ich glaube, ich musste das wieder und wieder durchleben. Manchmal auch sehr schmerzhaft, diese 5 Jahre, die ich brauchte, um das Buch zu schreiben. Ich wollte nicht was aus dem Ärmel schütteln, irgendeine journalistische Reportage. Dann nicht etwas, was man in der New York Times einfach veröffentlichen könnte. Nein, ich wollte das reifen lassen. Ich wollte da Geschichtsebenen einziehen, auch Dichtung, politische Theorie. Wir haben einen Teil des Buches, wo wir plötzlich in einer Elendshütte im Stadtrand von Athen landen. Das war damals während dieser Flüchtlingskrise eine sehr aufgewühlte Zeit. Migrationskrise, die europäische Schuldenkrise köchelte auch auf. Also ich wollte da unterschiedliche Ebenen in den Text einziehen.
Und bei Ihrem Erzählen fällt auch auf, dass es Ihnen sehr wichtig war, vor allem auch von Omars Geschichte und seiner Wahrnehmung zu erzählen, also sich selbst zurückzunehmen, weil er der eigentliche Held dieser Geschichte ist.
Er ist der eigentliche Held, auch seine Familie, denn seine Angehörigen sind wirklich sehr eigenwillige Gestalten. Mutter, seine Schwestern, das sind sehr starke Persönlichkeiten. Wir haben ganz häufig merkwürdige männliche Gestalten und die Frauen sind häufig matriarchalisch eingestellt. Es war sehr spannend, ihre Geschichten zu hören. Sie sind Teil dieser Migrationsgeschichte geworden. Unweigerlich musste ich selbst auch eine Gestalt werden. Das Buch handelt also von der Beziehung zwischen Omar und mir. Ich glaube, diese Beziehung ist auch ein Mittel, um einige der größeren Zusammenhänge zu verstehen, die westliche Länder mit Orten wie Afghanistan verknüpfen, diese Art globalen Beziehungen, die wir eingehen. Wir leben in einer Welt, Europäer und Afghanen.
Also Sie sind mit Omar zusammen geflohen aus Afghanistan, haben dieses Buch darüber geschrieben, sind aber zurückgekehrt nach Afghanistan, um weiter von dort zu berichten. Sie waren, soweit ich weiß, auch letztes Jahr in Afghanistan, als die westlichen Truppen abgezogen sind. Wie haben Sie das erlebt, auch nach all den Erfahrungen, die Sie auch gemacht haben mit dem Land?
Ich bin letzten Sommer zurückgekehrt nach Afghanistan im Juni. Ich hatte geglaubt, ich würde einfach meine journalistische Arbeit fortführen. Ich wusste nicht, dass innerhalb von 2 Monaten die Taliban vor den Toren Kabuls eintreffen würden. Ich habe beschlossen zu bleiben. Der Sturz der Regierung, der Aufstieg der Taliban, diese blutige, sehr aufgewühlte Evakuierungsaktion. Die ganze Zeit habe ich mir gedacht, zum Glück ist Omar schon draußen und seine Familie auch. Das war wirklich ein komischer Augenblick. Nach all diesem Streit über afghanische Flüchtlinge, über Migration, nach all diesen Widrigkeiten, die die Afghanen vor meinen Augen erlebt hatten, dass die dann so eingeschlossen waren. Sie wollten eigentlich nicht in den Westen. Plötzlich sehen sie, die ganze Welt versuchte plötzlich, die Afghanen irgendwie herauszuholen, auch ein bisschen, um sich reinzuwaschen von dieser Schuld, von diesem riesen Fehlschlag. Also ich dachte, ich müsste auch helfen, die Afghanen und einige besonders gefährdete Kollegen herauskommen, helfen. Also ich habe da wirklich mit jeder Faser meines Körpers teilgenommen. Aber insbesondere hatte ich eben Omar schon in Sicherheit.
Matthew Aikens, sein Roman heißt Die Nackten fürchten kein Wasser, eine Reise mit afghanischen Flüchtlingen. Das Buch wird übersetzt aus dem Englischen von Barbara Schaden, ist im Hoffmann und Campe Verlag bei uns erschienen. Und heute Abend stellt er sein Buch hier vor, hier im Haus der Berliner Festspiele. Um 18 Uhr gibt es die Buchpremiere in Deutschland. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you for joining us.